Der Podcast von
Tanja
und Rick. Herzlich willkommen zur 5. Folge der 2. Staffel von Parallelwelten, präsentiert von Swift. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, denn zum ersten Mal seit langem sitzen wir uns persönlich gegenüber in meinem Wohnzimmer, beide behelmt mit Mütze, wie sich das gehört im Sommer. Noch kein Sommer, aber es fühlt sich schon sehr sommerlich an. Herzlich willkommen, Rick. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich sitze hier neben deinem Aquarium und den wandelnden Blättern wieder in Köln-Deutz. Freut mich sehr.
Den freilaufenden wandelnden Blättern mittlerweile.
Genau, eigentlich waren die immer im Glas und mittlerweile haben die jetzt hier so einen, wie nennt man das, einen großen Blumen.
Die haben Topf.
Blumentopf, ein großer Blumentopf steht hier. Und die letzte Parallelweltenfolge ist ja noch gar nicht so lang her, aber sowohl bei dir als auch bei mir lief es sportlich sehr, sehr gut, sodass wir uns kurzfristig dazu entschieden haben, am Ostermontag direkt eine neue Folge aufzunehmen, Parallelwelten, um so ein bisschen, ja, eigentlich euch live mitzunehmen, wie unsere vergangene Woche renntechnisch lief. Werbung. Ich bin natürlich super happy, dass es jetzt bei der Türkei-Rundfahrt so gut lief und ja, ich mir eine gute Form antrainieren konnte. Das nämlich trotz des kalten und regnerischen Aprilwetters, bei dem ich sehr viel trainieren musste Anfang April, weil ja einige Rennen für mich in Belgien ausgefallen sind. Und ich musste viel trainieren, ich habe mir eine gute Form antrainiert und ich bin trotzdem gesund geblieben. Und das ist für mich ganz wichtig und da bin ich auch dankbar an AG1, was ich täglich zu mir nehme. Das hat mich sicherlich dazu beigetragen, dass ja mein Immunsystem stark ist und ich gesund geblieben bin und jetzt ja in eine gute Form gekommen bin, rechtzeitig vor dem Giro. Und ja, ich will euch ein bisschen von AG1 erzählen. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers völlig abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und das gesunde Altern. Bei AG1 ist der Kunde König. Sollte ein Kunde nämlich mal nicht zufrieden sein, dann gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. AG1 ist super einfach anzuwenden. Probiert es einfach mal aus, täglich in die Morgenroutine einbinden, so wie ich das auch mache. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörerinnen und meine Planzett-Hörer. Auf athleticgreens.com/planzett erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreens.com/planzett. Werbung Ende.
Genau, nachdem wir in der letzten Folge ja beide eigentlich so ein bisschen, ihr war nicht niedergeschlagen, aber ich glaube für beide Teams lief der Anfang der Saison nicht so richtig rund, mit Covid-Ausfällen, Stürzen und nicht den Ergebnissen, glaube ich, die das Team haben wollte. Ich habe zwar immer noch kein Ergebnis nachzuweisen, aber du tatsächlich, nimm uns mal mit, 3 Top-10-Ergebnisse Türkei, wie war's?
Ja, sehr, sehr gut. Also ich war auch positiv überrascht, ich kam ja eigentlich aus einer langen Trainingszeit, hatte ich in der letzten Folge erklärt, dass die viele belgische Klassiker, die eigentlich geplant war, durch unser arg durch Krankheit gebeuteltes Team, vieles ausgefallen ist für mich, aber ich habe mich durch Wind und Wetter gekämpft hier Anfang April und habe ordentlich trainiert und das hat sich eigentlich dann in der Türkei-Rundfahrt in guten Ergebnissen umgewandelt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Genau, ich war, ich glaube, auf der ersten Etappe 5. Dann auf der 2. Etappe 9. und auf der 5. Etappe nochmal 4. Was für mich natürlich super Ergebnisse waren. Man muss dazu sagen, dass eigentlich der Sprinter Itamar Einhorn war. Ja. Genau, der hat ja letztes Jahr zum Beispiel, also viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, hey, warum sprintet ihr für den? Aber das ist ein junger, aufstrebender Fahrer aus Israel und der letztes Jahr eine Etappe bei der Okolo Slovenska, also bei der Slowakei-Rundfahrt gewonnen und gegen Peter Sagan im Sprint. Das heißt natürlich, dass unser Team den auch so behutsam aufbauen will, dem immer wieder Chancen geben will. Das war jetzt auch bei der Türkei-Rundfahrt der Fall. Allerdings waren die Finals in der Türkei öfter auch mal hügelig, sodass Itamar dann schon müde war oder abgehangen war und ich dann ja so ein bisschen die Chancen einfach ergriffen habe. Genauso war, also ich fange eigentlich an, ich kann ja mal anfangen, die Türkei-Rundfahrt dieses Jahr ging dort los, wo sie letztes Jahr zu Ende gegangen ist. Also letztes Jahr ging es in Kappadokien los und dann sind wir über Antalya nach Bodrum gefahren. Und dieses Jahr habe ich sozusagen Teil 2 der Türkei-Rundfahrt gemacht. Es ging nämlich in Bodrum los, wo sie letztes Jahr zu Ende gegangen ist. Und dann sind wir nach Istanbul gefahren. Und ja, die erste Etappe war fast mit die schwerste direkt der Rundfahrt. Es gab so einen 4-5 Kilometer Berg, sehr, sehr steil, 20 Kilometer vom Ziel. Und da habe ich schon gemerkt, dass es ganz gut lief. Nach 10 Minuten 440 Watt war ich noch in der ersten Gruppe. 50 Mann waren wir ungefähr. Und dann ging es die Abfahrt runter. Ich glaube, da war irgendwie Olivenbäume oder so. Für die Abfahrt unten waren wir nämlich nur noch 25 Fahrer.
Ja, weil mega
so,
rutschig.
Ja, weil so viele gestürzt waren. Ja, dann kam natürlich nochmal so ein Schwung an Fahrern zurück. Aber dann ging es im Sprint aus einer dezimierten Gruppe. Und ich bin Fünfter geworden, Fotofinish mit Danny von Poppel um Platz 4.
Ja.
Und na, natürlich, wenn man sich dann die Fahrer vor einem anschaut, also ich glaube, die erste Etappe hatte Caleb Ewan gewonnen, vor Jasper Philipsen, vor Caden Groves und vor Danny von Poppel. Das sind natürlich auch schon richtig, richtig gute
Absolut,
Fahrer.
Ja.
Da war ich schon sehr zufrieden mit Platz 5. Dementsprechend dann habe ich auf der zweiten Etappe wieder die Chance bekommen, hatte ein bisschen Pech, dass da 3 Kilometer vom Ziel ein Sturz passiert ist, wo ich hinter war, bin aber wieder zurückgekommen, bin nochmal Neunter geworden und ja, dann hat nochmal in einem Sprint nochmal Vierter, nochmal eine gute Leistung geholt und so würde ich, sag ich mal, meine erste Hälfte der Türkei-Rundfahrt abschließen, weil das waren so die 3 Chancen, die ich für mich nutzen konnte und die zweite Hälfte der Rundfahrt war dann eigentlich eher im Dienst von Paddy Bevin, um den Gesamtsieg zu holen.
Was ja auch erfolgreich geklappt hat.
Ja, man muss natürlich sagen, also wir haben schon eine gute Teamleistung erbracht. Allerdings ist es auch, ich will nicht sagen einfach, aber es macht es deutlich einfacher, wenn man einfach den stärksten Fahrer im Feld hat.
Ja.
Der hat schon bei der Bergankunft, glaube ich, viele überrascht, dass er so gut berghoch gefahren ist. Und dann war auf Etappe 7, auf Etappe 6 und 8. Das waren, um ehrlich zu sein, eigentlich die Finals, die ich mir vorher angekreidet hatte, weil die so ein bisschen 2-3 Kilometer hoch zum Ziel gingen. Und dann war Paddy aber in einer sehr aussichtsreichen Position in der Gesamtwertung auf Platz 2. Dementsprechend bin ich dann wieder in meine Helferrolle gerutscht. Und auf Etappe 6 waren wir noch ein bisschen enttäuscht, weil wir eigentlich einen super, super Job gemacht haben im Finale. Paddy aber leider Vierter geworden ist, sozusagen die Bonussekunde der Top 3 verpasst hatte. Plus, meiner Meinung nach hätte es da Abstände geben müssen. Da gab es Lücken, das hat die Jury aber nicht gemacht. Und dann haben wir auf Etappe 7 einfach alles in die Waagschale geworfen, weil die letzten 30, 40 Kilometer waren, gab es noch den einen oder anderen Berg. Und dann sind wir eigentlich fast wie ein Leadout in den Berg reingefahren. Also ich glaube, ich habe 8 Minuten 460 Watt berghoch gefahren. Hab das Feld schon mal ein bisschen angenockt, sag ich mal. Und dann hat Alex Dowsett nochmal übernommen mit einer 5-Minuten-Führung. Im ähnlichen Wattbereich wie ich.
Ja.
Und dann ist er nicht von Paddy von da einfach losgefahren. Und ab da waren es nur noch 3 Fahrer, die überhaupt folgen konnten oder 2 Fahrer. Und Paddy hat dann Gesamtsieg und Etappensieg endlich an dem Tag klar gemacht. Das war richtig, ja, richtig schön, dass man beim Gesamtsieg dabei war. Letztes Jahr war ich ja beim Arctic Race of Norway dabei, wo wir Gesamtwertung gewonnen haben.
Ja.
Jetzt wieder Türkei-Rundfahrt, also scheint ein ganz gutes Omen fürs Team zu sein. Wenn ich dabei bin, dann gewinnen wir die Gesamtwertung.
Ja, es macht auf jeden Fall immer Spaß. Also ich finde, wenn man mit dem GC nach Hause geht, dann fühlt sich das halt auch halt wirklich richtig gut nach Teamleistung meistens an. Und dann geht man mit einem, selbst wenn man selber nicht das beste Rennen hatte, was die eigenen Ergebnisse angeht, was du ja in dem Fall jetzt trotzdem auch hattest, dann geht man auf jeden Fall immer mit einem guten Gefühl nach Hause und ich glaube, es schweißt auch ein bisschen mehr zusammen innerhalb des Teams.
Total. Also wir hatten nach der Bergankunft, wo Paddy, wie gesagt, Zweiter geworden war und dann 15 Sekunden Rückstand hatte auf den gesamtführenden Sepulveda. Der fährt halt fürs Team Drone Hopper, ein Pro-Conti-Team und wir haben eigentlich direkt gesagt, okay, Platz 2 geben wir uns nicht zufrieden, wir wollen den Gesamtsieg hier holen und haben auch Chancen gesehen und wie gesagt, auf der Etappe, wo wir eigentlich schon gehofft hatten, wo wir vielleicht die Gesamtwertung übernehmen können, auf Etappe 6 hat es nicht geklappt, aber dann auf Etappe 7 sind wir halt, wie gesagt, eigentlich umso mehr dann oder noch motivierter gefahren, um es zu schaffen und ja, um es, ich sag mal, komplett zusammenzufassen, war es natürlich jetzt richtig cool, wir haben den Gesamtsieg geholt, persönlich konnte ich auch noch eigene Ergebnisse holen. Und nicht nur das selber Sprinten hat Spaß gemacht, sondern auch einfach zu sehen, wenn die Form passt und man auch irgendwie, also ich glaube, die wenigsten hätten jetzt von mir erwartet, dass ich berghoch zum Beispiel so einen Job machen kann und andere Fahrern Probleme bringen kann. Also war wirklich so das rundum einfach eine sehr, sehr coole Rundfahrt, die, ich weiß, ich rede jetzt schon sehr, sehr lange, aber die gestern in der Türkei, das muss man einfach erzählen, dann umso spektakulärer zu Ende gegangen ist.
Ja, das wollte ich nämlich noch fragen, was jetzt genau gestern passiert ist, weil eigentlich hat ja jeder noch eine Etappe erwartet und dann kam nichts mehr.
Ja, genau, also es war verrückt. Also die Türkei-Rundfahrt, um mal damit anzufangen, war eh schon was Besonderes, weil ich bin noch nie als Profi so früh, wir hatten jeden Tag so früh Start, also es war immer irgendwie zwischen 9 und 10 Uhr Start, was halt wirklich für unsere Profirennen sehr früh ist, wenn man sich vorstellt, dass man dann 2,5-3 Stunden vorher frühstückt, war da eigentlich eine Woche lang immer zwischen 6 und 7 Uhr Aufstehen angesagt, mit nach einer Stunde Zeitverschiebung, also war es in Deutschland dann eher zwischen 5 und 6.
War schon Jetlag.
Ja, gefühlt. Das war sehr, sehr früh auf jeden Fall. Aber die letzte Etappe in Istanbul hieß es für uns dann Gesamtwertung verteidigen und ich habe schon mal von André Greipe gehört, dass wenn es in der Türkei-Rundfahrt regnet, dass die Straßen sehr, sehr rutschig sind. Dementsprechend hatten wir schon alle Respekt, wo wir gesehen haben, okay, es ist Regen angesagt für die letzte Etappe in Istanbul. Und ja, in Istanbul fahren, ich meine, die Hauptstadt der Türkei, da fahren irgendwie jeden Tag Zehntausende von Autos über die Straßen. Und wir hatten halt einfach einen Stadtparcours, 130 Kilometer, der vom Profil her relativ easy zum Kontrollieren aussah. Aber wenn man sich das dann genau angeschaut hat, ja, Stadtparcours ist ein bisschen wie Kriterium, das kann dann auch schon schwierig werden. Dementsprechend hatten wir Respekt. Und es war um 8.15 Uhr Start gestern, sozusagen 7.15 Uhr deutscher Zeit. Das war sehr, sehr früh. Und eigentlich war erst abgeredet, dass es erst ab 11 Uhr regnen soll. Dann hat es aber wirklich nach 15, 20 Kilometer angefangen zu regnen. Die Spitzengruppe war gerade weggefahren, war so vielleicht so auf eine halbe Minute, Minute. Und wir waren vorne und haben kontrolliert, das Team Israel Primatec und ich. Und da muss man sich vorstellen, das ging so auf so einer, fast wie eine Autobahn, 2-3-spurige Straße, leicht bergrunter, 4-5%. Dann sind wir in den Kreisverkehr reingefahren, auf der anderen Seite wieder hochgefahren.
Ja.
Und als wir halt runtergefahren sind oder als man schon so gucken, schauen konnte, habe ich schon die Spitzengruppe um den Kreisverkehr fahren sehen können. Und dann sind halt 3 von 5 Fahrern schon direkt weggerutscht. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist richtig rutschig.
Ja.
Und dann habe ich schon so auf Position 5 so Arm hochgehoben, so, ey Leute, ich glaube, es ist rutschig. Und ich glaube, auf Position 15 hat jemand angebremst und der ist einfach auf gerader Straße wie auf Eis weggerutscht. Und dann haben wir natürlich alle gebremst.
Ja.
Und dann sind wir, also ich kann mich nur daran erinnern, wir sind ungefähr mit 5 km/h um diesen Kreisverkehr gefahren, sind auf der anderen Seite wieder hochgefahren. Ich habe nach links geschaut und es waren halt wirklich nur noch 20 Fahrer und der Rest lag halt auf dem Boden. Und dann konnte man sehen, dass die Mechaniker sind aus dem Auto rausgesprungen und auf der Straße weggerutscht mit ihren Schuhen.
Krass.
Und es war so glatt.
Aber ist es dann, also ist es dann rein einfach Öl auf den Straßen?
Ja,
oder?
Ich kann es auch nicht erklären. Es war wirklich wahrscheinlich Öl plus Regen plus es hat lange nicht geregnet. Es war eine ganz komische Kombination. Es war wirklich wie auf Eis. Dann, also nur mal, wir haben da so ein bisschen mit gerechnet. Wir sind Tubeless-Reifen gefahren. Wir haben, glaube ich, mit 5 und 5,5 Bar gestartet, weil ich schon gesagt habe, okay, ich will nicht irgendwie wegrutschen. Fahre ich lieber weniger Reifendruck.
Ja.
Dann sind wir, also um es mal dann komplett auszuerzählen, dann sind wir auf der anderen Seite hochgefahren, rechts abgebogen in den Tunnel, dann kam so eine nächste kleine Abfahrt. Von den 25 Fahrern, die wir noch waren, lagen wieder 7 oder 8. Und dann waren wir halt 15 Fahrer vorne.
Ja.
Der zweite der Gesamtwertung, Jay Wein, war nicht mehr dabei. Der dritte der Gesamtwertung, Sepulveda, war nicht mehr dabei. Es waren wirklich nur 15, 16 Fahrer. Und es waren aber halt 4 oder 5 Fahrer von Israel Primatec. Sozusagen. Ja. Wir haben das kontrolliert. Und dann habe ich halt zu den Leuten gesagt, so ey, so auch aus Respekt gegenüber den anderen, habe ich kurz mit Paddy geredet. Ich so wir müssen halt irgendwie warten, wir müssen das Feld wieder zusammenkommen lassen.
Ja.
So, das ist jetzt auch keine Situation gerade. Dann haben wir halt angehalten. Alle haben sozusagen entschieden, okay, wir halten jetzt an aus Respekt, dass das Feld wieder zusammengeführt werden kann. Da muss man sich aber wirklich vorstellen, standen wir dort. Es hat eine Minute gedauert. Ich glaube, dann kamen nochmal 20 Fahrer. Dann waren wir so 35 Fahrer. Dann standen wir da. Es war aber auch kein Kommissärauto da. Und dann haben wir einfach nur so gewartet und dann sind 5 Minuten gegangen, 5 Minuten vergangen und dann kam irgendwann ein Kommissär-Motorrad von hinten und ich meinte so, wo sind denn alle? Und dann meinte ich, ja, die sind immer noch hinten bei dem Sturz, das ist halt sozusagen wie Schlachtfeld gerade.
Ja.
Und dann meinte ich so, okay, hab so mit den größten Fahrern oder ich meine mit den besten Fahrern im Feld gesprochen, Caleb Ewan, Jasper Philipsen, die mittlerweile auch da waren. Ich meinte so, wir fahren jetzt hier nicht weiter, oder? Also du kannst ja jetzt kein Rennen fahren, die liegt ja in jeder Kurve, liegen ja Fahrer dann. Haben wir eigentlich dazu entschlossen, nicht weiterzufahren, haben das auch dem Kommissär gesagt und sind dann wirklich geschlossen in dieser 35-Mann-Gruppe umgedreht, sind sozusagen entgegengesetzt wieder zurückgefahren zur Unfallstrecke oder zum Unfallort. Und wirklich, es kam nichts mehr. Also alle Fahrer, die da lagen, da waren die Räder kaputt, die waren und dann, die haben halt auch gesagt, okay, wir fahren nicht weiter. Ja. Dementsprechend haben wir uns dann dort gesammelt und dann haben die Rennleitung gesagt, okay, es ist zu gefährlich, die Etappe wird gecancelt. Und dann sind wir symbolisch noch, sag ich mal, die Etappe, also es hätte mehrere Runden gegeben, wir sind dann auf beiden Seiten von Istanbul, sind wir dann jeweils eine Runde gefahren, hatten dann 70 Kilometer oder so. Und man muss sich vorstellen, selbst wo das Rennen neutralisiert war, sind noch Fahrer gestürzt, weil es so glatt war. So, das ist halt richtig bitter, auch wenn es schon um nichts mehr geht, du schützt trotzdem noch.
Ja.
Und dann haben wir sozusagen eigentlich kampflos gestern die Gesamtwertung gewonnen und haben uns natürlich dann trotzdem gefreut und vor allen Dingen haben wir uns gefreut, dass wir alle, also zumindest von meinem Team, sind alle ohne Sturz durchgekommen.
Und ich dachte, Roubaix wäre ereignisreich, aber das ist ja...
Ja, das war eine Erfahrung.
Noch krasser.
Ja, aber,
also dazu gibt es auch auf jeden Fall eine gute, das will ich nicht falsch sagen, aber es gibt eine Spiegel-TV-Doku zum türkischen TÜV. Vielleicht erklärt das einiges.
Ich glaube wirklich, damit hat es auch was zu tun. Aber ey, ich habe jetzt wirklich mehr als genug geredet. Tanja, du hast auch richtig abgeliefert bei Roubaix. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich die Highlights mir angeschaut habe und gesehen habe, Ted de la Course, Tanja Ehrath.
Doch, war gut. Ich erzähle einfach die Geschichte dann. Bei uns Damen geht es ja nicht wie bei den Männern in der Nähe von Paris los. Das heißt, wir könnten es eigentlich Dinard-Roubaix nennen anstatt Paris-Roubaix. Aber wir fahren so eine Local Lab kurz vor, im Endeffekt eigentlich vorm Sektor 20 der Männer, also kurz bevor es dann auch Arenberg ist, der 19. Bevor es dann halt wirklich ins Highlight geht. Aber das lassen wir weg und wir fahren so vier Local Labs und dann ist das erste Kopfsteinpflaster-Sektor, auf den wir fahren, ist der 17.
Ne? Bitte? Ist nicht Havelui, achso, okay. Nee.
Genau, wir fahren dann erst...
Fahrt ihr wart von Arenberg oder nicht?
Nee.
Ah, okay.
Wir fahren dann erst bei 17, Sektor 17, das ist der Horneying oder irgendwie sowas.
Ist ich aber der direkt irgendwie 5 Kilometer lang ist oder so. Ist der längste,
der
ne?
Irgendwie knapp 3,4 oder irgendwie sowas oder 3,7, ich weiß ich nicht glaub, mehr genau.
Von meinen 4 Paris-Roubaix-Teilnahmen wurde ich dort zweimal abgehangen. Also,
es zieht sich schon auf jeden Fall. Es ist direkt, wenn man an diesem Kraftwerk vorbeifährt.
Ja. Never ending, ja.
Ja. Und das ist unser erster Sektor. Und letztes Jahr hat Lizzie Deignan ja attackiert und war dann auch weg. Und deshalb, klar, erstes Kopfsteinpflasterstück, da wird ein richtiges Rennen reingefahren. Und zwar halt klar, man muss da in Position sein. Sonst kann es halt sein, dass man eigentlich die Spitze nie mehr sieht. Und die Local Labs sind dementsprechend auch sehr hektisch und letztes Jahr auch im Regen wurde da viel gestürzt. Und als ich dann einen Break von 4 Fahrern wegfahren habe sehen, habe ich einen Kreisel genutzt, um sozusagen auf der ein bisschen kürzeren Seite zu attackieren und zu der Gruppe zu springen und habe mich dann glücklicherweise im Breakaway wiedergefunden. Und wir hatten dann ewig lang nur so knapp 20 Sekunden. Und dann hat aber irgendwann das Peloton, glaube ich, so ein bisschen rausgenommen und wir konnten dann fast 2 Minuten Führung rausfahren und dann war halt irgendwann klar, okay, wir kommen auf jeden Fall mit Vorsprung aufs Kopfsteinpflaster und das war eigentlich mein Hauptziel. Also ich habe versucht, den Breakaway auch gut zu organisieren, weil da auch ein paar jüngere Fahrerinnen dabei waren, habe immer gesagt, so ihr Leute, gut essen, gut trinken, es könnte ein langer Tag werden, man weiß es nicht, aber Hauptsache wir kommen halt in der Führung aufs Kopfsteinpflaster und dann war halt einfach wirklich ein gutes Gefühl, da das erste Kopfsteinpflasterstück bei Paris-Roubaix zu fahren und einfach in der Führung zu sein. Und beim ersten Kopfsteinpflasterstück, ich bin dann nach vorne gefahren. Ich muss sagen, ich habe mich schon nicht mehr ganz so frisch gefühlt, weil dann waren wir ja trotzdem schon 35 Kilometer gut mit Zug unterwegs. Mhm. Das merkt man dann halt. Also man fährt nicht mehr so ganz entspannt aufs erste Kopfsteinpflasterstück. Und dann habe ich leider auch, und das war dann auch sozusagen das hat sich dann auch später weiter gezeigt, bin ich vom ersten Kopfsteinpflasterstück, es waren nur noch 3 von 5 übrig und ich habe schon den ersten Krampf bekommen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es, ich habe mich eigentlich ganz gut verpflegt. Ich glaube eher, dass es meine neue, etwas aggressivere Aero-Position ist, die sich da dann gezeigt hat. Konnte den Krampf dann aber noch sogar ganz gut rausschütteln und ich glaube, dann waren wir als Dreier-Breakaway noch auf 2 Kopfsteinpflaster-Sektoren unterwegs. Die Stärkste, die mit mir unterwegs war von Next Generation, hatte dann leider einen Platten Und dann war ich noch mit der Amalie Lutro von Uno X unterwegs und die habe ich tatsächlich schon mal im Podcast erwähnt. Das war die Dame, die sich das Schlüsselbein gebrochen hat und als meine erste Patientin hier in Köln war.
Ah, okay.
Was dann auch irgendwie so eine ganz lustige Kombination war. Und die hat dann, glaube ich, im vierten Kopfsteinpflasterstück den Anschluss an mich verloren. Dann war ich halt irgendwie alleine und habe gedacht, so jetzt fahre ich einfach so lang weiter, wie es geht, weil so viele Kopfsteinpflasterstücke, wie ich von vorne mitnehmen kann, wäre gut. Und wurde dann leider so, ich glaube, das sind dann so noch, war noch so 700 Meter ins Kopfsteinpflasterstück, wurde ich dann vom Peloton wieder geschluckt und auch direkt nach hinten durchgereicht. Und dann habe ich mich noch so 3 Sektoren im Feld gehalten, habe aber immer wieder Krämpfe bekommen und dann wirklich, ich glaube, es heißt Montpellier, da geht es so leicht bergauf, da habe ich dann wirklich richtig angefangen zu krampfen, sodass ich auch mein Pedal erstmal nicht mehr rumbekommen habe. Und dann wurde ich echt, dann bin ich aus der Gruppe 1 raus, die Gruppe 2 ist direkt an mir vorbeigefahren, Gruppe 3. Und dann war ich irgendwann so im Niemandsland und dann dachte ich mir so, oh fuck, jetzt werde ich doch auf irgendwie trotzdem noch ins Velodrom. Also, dann waren es, glaube ich, noch 40 Kilometer. Mhm. Aber 40 Kilometer, wenn du alleine bist und es war halt auch einfach doch windig. Also es hieß, es gibt nur 5 km/h Wind. Aber das hätte ich mir an dem Tag tatsächlich gewünscht, dann auch da alleine vorne. Aber es war deutlich windiger. Und ja, dann kann so ein Tag ja auch lang werden. Und dann kamen zum Glück von hinten 4 Fahrerinnen und wir haben dann zusammengearbeitet. Ganz gut, aber ich hatte halt, es ist halt wirklich blöd, wenn man dann einmal in diesem Krampfsituation, in dieser Krampfsituation drin ist, dann kann man ja wirklich nicht mehr wirklich Gas geben oder einfach mal kurz drüber gehen, weil du fängst direkt an zu krampfen. Und ich habe halt einfach gemerkt, wenn jetzt einer irgendwie aufzieht, ich werde halt direkt gedroppt. Und dann hatte ich halt nur Schiss auf jedem Kopfsteinpflasterstück, dass ich irgendwie ein blödes Schlagloch erwische und direkt der Krampf reingeht und ich ihn nicht mehr rauskriege. Aber toi, 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 ich bin im Velodrom angekommen. Ich war im Zeitlimit und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl, ja, einfach das halbe Rennen vorne in der Spitze zu sein und die Kopfsteinpflasterstücke von vorne zu fahren, weil natürlich auch doch für ein Frauenrennen sehr viel Zuschauer an der Strecke sind und weil es halt einfach diesen ganz besonderen Flair hat bei Paris-Roubaix. Deshalb kann ich auf jeden Fall auf einen guten Tag zurückschauen, auch wenn man natürlich irgendwie dann im Nachhinein immer so ein bisschen Enttäuschung dabei hat und sich denkt, ach, was wäre gewesen, wenn ich keine Krämpfe und hätte ich mich dann in Gruppe 1 halten können. Und ja, also es ist halt immer so, ich habe mir dann auch das Rennen im Nachhinein nochmal angeschaut und die Gruppe, die hinter mir hergefahren ist, war ja dann durch die Führungsarbeit von Ellen van Dijk auch schon sehr klein und die hatte ja dann Platten und dann ist das Feld wieder zusammengelaufen und dann wurde ich halt wirklich von so 60 Fahrern eingeholt. Mhm. Dann denkt man auch so, ach, wenn die Gruppe kleiner gewesen wäre und so weiter. Aber ja, ich glaube, im Nachhinein habe ich ja schon beim letzten Podcast gesagt, ich brauchte was für die Moral und ich glaube, das war jetzt ganz gut für die Moral, einfach auch dann in dem Breakaway zu sein und am Ende sozusagen der Last Woman Standing. Das hat sich ganz gut angefühlt und ich hoffe, dass ich dieses Momentum jetzt in den nächsten Rennen mitnehmen kann.
Ja, also ich kann nur wiederholen, dass ich super stolz war, als ich das gesehen habe, auf meine Podcast-Partnerin hier.
Danke.
Nee, es war, ey, wenn man, also ich habe es ja auch, wir haben auch den Tag vorher noch geschrieben und so und ich glaube, vom letzten Jahr, wo du gesagt hast, ey, ich hatte da leider einen Sturz davor und bin eigentlich das ganze Rennen hinterhergefahren, hast du ja genau das Gegenteil gemacht.
Ja, stimmt.
Von hinten, das von hinterm Feld zu vor dem Feld. Und ich glaube, also ganz ehrlich, Tanja, lieber so, als wenn du 24. geworden wärst.
Ja.
Das hätten, glaube ich, viel weniger Menschen mitbekommen. Also schau mal, du bist da vorne rausgefahren in der Spitzengruppe. Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, das kann dir niemand mehr nehmen, dass du mal Paris-Roubaix angeführt hast in der Spitzengruppe. Die Fans feuern dich an. Und hast dich gezeigt, hast das Team gezeigt. Also ich fand das eine richtig gute Leistung. Voll gut.
Danke, danke. Ja, und ich vielen Dank auch für alle, die mir, ich habe so viele Nachrichten bekommen bei Instagram. Es war wirklich, ich bin kaum mehr hinterhergekommen. Deshalb vielen Dank für alle, die mitgefiebert haben. Und ich glaube, es war auch ein Zeichen dafür, sonst, wenn man ein Rennen gefahren ist und auch mal ein gutes Rennen gefahren ist, es kriegt ja kaum jemand mit. Mhm. Aber da hat man jetzt halt auch wirklich gesehen, was für einen großen Schritt der Frauenradsport gemacht hat und was auch Paris-Roubaix dann auch für den Frauenradsport bedeutet, weil man, also es gucken sich doch so viele Leute an und halt auch, ich war ja trotzdem nur die erste Hälfte des Rennens im Break und dass es trotzdem so viele Leute mitbekommen haben, zeigt ja auch, die gucken nicht nur die letzten 20, so.
Ja.
Und deshalb war es, glaube ich, ein richtig gutes Zeichen dafür, wie weit wir schon vorangeschritten sind in den letzten Jahren. Und für mich war natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein persönliches Highlight, dass Robert ja jetzt von Zwift gesponsert ist und dann so als Zwift Academy Gewinner. Und Zwift hat mich ja einfach in den Radsport gebracht, da über vorne übers Kopfsteinpflaster zu fahren und überall diese kleinen Zwift-Banner verteilt. Das hat sich halt schon irgendwie sehr besonders angefühlt und war, glaube ich, auch so für die Zwift-Community, also die ganzen Mitarbeiter, die ich ja, weil Zwift ja, als ich 2017 gewonnen habe und trotzdem noch ein sehr kleines Unternehmen war, kenne ich ja total viele einfach persönlich. Ja. Und da haben mir natürlich auch alle geschrieben und haben sich mega gefreut, weil es, glaube ich, ja nichts Cooleres gibt als diese, ja im Endeffekt auch irgendwie dieser Zusammenschluss von einem der traditionsreichsten Rennen, glaube ich, mit dieser neuen virtuellen Welt. Ja. Und man merkt halt, es kann trotzdem zusammen funktionieren.
Es kombiniert halt Vergangenheit und Zukunft total.
Genau. Und es ist halt einfach, da hat man dann irgendwie so gesehen, Zwift unterstützt halt Zwift, weil viele mich immer gefragt haben, so ja, aber denkst du nicht, dass Zwift eine Konkurrenz zum Radsport? Nee, sondern es ist halt einfach, es funktioniert super zusammen und die supporten jetzt Roubaix, die supporten die Frauen Tour de France, was ich halt einfach mega cool finde und für die ist halt einfach auch Gleichberechtigung super wichtig und ich meine, ich für mich natürlich persönlich, ich bin halt nur da wegen Zwift und deshalb war es für mich halt ein richtig cooles Erlebnis und trotzdem einfach auch jetzt die ganzen Bilder zu haben, ja, auf jeden Fall richtig, richtig schön und wie du gesagt hast, ich glaube, das wird noch lange für mich in meinem Gedächtnis bleiben und auf jeden Fall ein sehr besonderer Tag.
Ja, also ich kann nur sagen, mich hat das richtig krass gefreut und auch was du sagst, ich fand auch, dass zum Beispiel Zwift so sympathisch rübergekommen ist als Partner von Paris-Roubaix. Also die haben so, also die sind ja auch einfach absolute Marketing-Profis und das hat direkt gematcht, als wenn das nie anders gewesen wäre. Zumindest war es für mich so, wenn man diese Helikopterperspektive über dem Velodrom und dass sie das Frauenrennen sponsoren, für die Werte, für die Zwift steht, ist schon echt richtig cool für die Gleichberechtigung. Und auch was du gesagt hast, ich finde, also ich saß in der Türkei auf meiner Etappe, war mit meiner Etappe fertig, saß im Bus. Und wir haben halt auf GCN das Frauenrennen geguckt, die letzten 30, 40 Kilometer. Das gehört halt, ich finde, das gehört jetzt halt einfach so dazu, dass halt vom Paris-Roubaix nur sonntags, jetzt gibt es halt ein Paris-Roubaix-Wochenende. Samstag ist das Frauenrennen, Sonntag ist das Männerrennen. Und das ist irgendwie voll cool, dass halt man wirklich zweimal ein Paris-Roubaix erleben kann, zwei Rennen, einmal der Frauen, einmal der Männer und so ein komplettes Wochenende das jetzt feiern kann, anstatt nur einen Tag. Also ich glaube, da hat auch die ASO ja alles richtig gemacht und auch dasselbe jetzt mit der Tour de France und da ist ja Zwift auch als Sponsor dabei. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr den Podcast angefangen, Parallelwelten, um halt das Ganze zu vergleichen. Das war immer so das Ziel. Und irgendwie ist es schon, glaube ich, sehr cool, dass wir jetzt hier sitzen und so auch mal das Ganze nicht nur immer kritisieren, sondern halt auch einfach mal loben können, dass man es halt auch genau so machen kann. Und ja.
Absolut. Und gerade auch, also oft stellt man sich ja die Frage, zuerst Frauenrennen oder danach Frauenrennen oder gleichzeitig oder was ist eigentlich am besten? Aber ich fand jetzt die Kombination aus Samstags Frauenrennen, Sonntags Männerrennen, mega gut, weil die Leute haben halt, klar, jetzt kam dann auch noch Osterwochenende dazu, aber es war halt, glaube ich, für viele Leute an der Strecke so ein richtiges, ja, wir fahren am Wochenende nach Roubaix und dann stehen wir da an der Strecke und samstags kommen die Frauen, sonntags kommen die Männer. Und für uns als Fahrer ist natürlich auch cool, weil oft ist so, dass man vom Männerrennen gar nichts mehr mitbekommt, weil man irgendwie schnell zum Flieger oder schnell zum Zug muss. Und so wusste ich halt einfach so, morgen kann ich mir ganz schön in Ruhe das Männerrennen anschauen. Und dann ist ja auch irgendwie immer ganz cool, wenn man selber über die Strecke gefahren ist. Das geht ja wahrscheinlich auch allen Amateuren, die Roubaix dann am Samstag vor uns gefahren sind, so, dass man halt genau mitfiebern kann, naja, in der Kurve fühlt sich so an und da tut es so weh. Deshalb, ja, war es auf jeden Fall richtig cool, das Rennen ganz entspannt gestern noch anschauen zu können.
Voll. Also ich glaube, das ist auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier total spannend, wenn ihr da mal Bock drauf habt in der Zukunft, so wie du es gerade gesagt hast, vielleicht Samstag morgens dahin zu fahren, sich irgendwo ein Hotelzimmer oder was auch immer zu nehmen oder da zu campen von Samstag auf Sonntag und dann kann man Samstag und Sonntag mal sowohl das Frauen- als auch das Männerrennen live miterleben. Ich glaube, das ist schon eine richtig, richtig coole Erfahrung, die man machen kann. Und ja, also ich bleibe dabei, also ich habe das Rennen auch gestern, das Männerrennen auch nach der Etappe dann geschaut, leider nur letzten 60 Kilo, bis zu den letzten 60 nur, weil dann musste ich einen Flieger steigen von Istanbul nach Köln zurück. Aber Also das Rennen zu sehen, sieht schon krass aus. Aber wenn man es mal gefahren ist oder vor Ort war und sich wirklich mal die Kopfsteinpflastersteine anschaut, dann sieht man halt, wie, ja, was es für so eine Mammutleistung eigentlich ist und wie brutal auch das Pflaster ist. Also wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt oder wenn man sich denkt, ey, ja, Kopfsteinpflaster, komm, haben wir auf dem Marktplatz bei uns auch, das kenne ich. Das ist halt nicht zu vergleichen, ne? Das ist halt was ganz anderes.
Also Roubaix ist auf jeden Fall schon sehr, sehr speziell. Und ich habe auch, wir sind dann mittwochs dann nochmal den Recon gefahren. Und es macht halt Spaß, auf jeden Fall. Aber im Rennen, und ich meine, erst recht bei Männerrennen, ist ja nochmal viel mehr Kopfsteinpflaster und viel länger. Aber irgendwann denkt man sich halt auch so, jetzt reicht's. Also jetzt muss nichts mehr kommen. Ja. Obwohl, toi, 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 ich habe wieder keine einzige Blase.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also ich bin auch gestern, obwohl ich liebe, ich habe es sehr genossen, die Türkei-Rundfahrt zu fahren jetzt die letzten 2 Jahre. Als ich gestern Roubaix geschaut habe, war ich schon ein bisschen traurig, dass sich das überschneidet, weil da ist schon ein Rennen, wo ich immer gern dabei bin und neben Mailand und Remo auf jeden Fall auch eins meiner Lieblings-Eintagesrennen oder ja, neben Mailand und Remo und Frankfurt und Hamburg. So meine, das sind meine Top 4 Eintagesrennen, die ich am liebsten fahre. Und also wie gesagt, selbst das Frauen, also ich fand es beim Frauenrennen, finde ich es halt auch so cool, weil ich sehe auch gar nicht mehr diesen krassen Unterschied zu den Männern. Also auch, ihr seht halt, die Trikots sehen so cool aus und ihr sitzt auch so gut auf dem Rad mittlerweile alle und das sieht so professionell auch einfach aus. Also es sieht halt wirklich, für mich gibt es da keinen großen Unterschied mehr. Und also man sieht ja auch in den Kameraeinstellungen, wie schnell ihr fahrt und also es ist einfach richtig, richtig cool, das Frauenrennen da zu schauen. Und dann halt auch, wie gesagt, auch gestern das Männerrennen, ne, wo Dylan van Baarle dann gewonnen hat. Das war, ich meine, ich war mit ihm 2 Jahre Teamkollege bei Rabobank, Development Team in der U23 und das war auf jeden Fall ein Paris-Roubaix, wo ich sagen muss, ich habe es genossen, das zu sehen und war auch fast ein bisschen froh, nicht dabei zu sein, weil war es am Ende das schnellste Roubaix aller Zeiten? Weil ich glaub,
ja, zumindest haben sie es bei der Zieleinfahrt noch gesagt.
Ja, und also ich glaube, die hatten irgendwie einen 46,5er Schnitt oder so, 40 vor Ziel noch, als ich dann ausgeschaltet habe oder 60 vor Ziel und die haben sich ja schon 100 Kilometer vor dem Pflaster, hat sich ja die Gruppe gesplittet und Windkante und ich habe mir genau dasselbe gedacht, weil für mich war das Rennen schon voll im Gange und dann sind wir erst an den Punkt gekommen, wo du gerade gesagt hast, wo es bei euch auch losgeht, wo ich mir dachte, ey, von da ist es immer noch so viel Pflaster und immer noch so weit und das Rennen ist jetzt, also da war die Hälfte war ja schon raus aus dem Rennen eigentlich, bevor man überhaupt da hingekommen ist, war schon crazy und ich meine, man irgendwie, also es ist ja, Roubaix ist ja fast so wie fast nochmal eine eigene Disziplin von Rennen. Hat ja wirklich so, muss ja ein Spezialist sein. Und dann auch mal so krass zu sehen, dass sowohl im Frauen- als auch im Männerrennen dann halt einfach so Tempobolzer da durchkommen von vorne und das halt so schaffen. Also schon irgendwie cool.
Ja, vor allem, man merkt halt auch, das Rennen ist halt nie zu Ende, bis zum Ende.
Ja, ja.
Das ist halt immer auch das, was, glaube ich, Roubaix so besonders macht, weil man bei einem anderen Rennen, dann weiß man schon so, okay, man kann sich ungefähr ausrechnen, so groß ist die Gruppe, die gerade den Breakaway chased und der Breakaway hat so und so viel Kilometer to go und so viel Vorsprung. Und dann kann man ungefähr sagen, so wird es klappen oder wird es nicht klappen. Aber bei Roubaix, ein Platten, ein Sturz, man weiß es halt nie. Mhm. Und bis zum Ende kann sich nochmal alles drehen. Und das macht das Rennen, glaube ich, halt auch so spannend.
Ja, definitiv. Also ich bin, als ich gestern, wie gesagt, dann mein Handy ausmachen musste im Flieger, da war Matej Horic noch vorne mit 2 Minuten. Ja. Da dachte ich mir so, ja gut, den holen sie nicht wieder. 2 Minuten, wie willst du Mohorisch zurückholen mit 2 Minuten Vorsprung? Ja. Und dann habe ich, sag ich mal, wie gesagt, im Flugzeug, als ich gelandet bin, das Ergebnis geschaut und dachte mir, hey, Dylan van Baarle hat doch 2 Mal Platten gehabt vorher. Wie hat der jetzt mit 2 Minuten Vorsprung gewonnen? Was ist denn da passiert?
Ja, genau.
Schon definitiv crazy, wie du sagst, also ich habe auch einfach während des Rennens so auf den Überblick verloren.
Ja.
Ich wusste gar nicht so, ist das jetzt die erste Gruppe, ist das die zweite? Dann haben wir da wieder
Eurosport selber adaptiert. Hat ja auch den Überblick verloren. Ja. Da war die Einblendung, haben wir nie gestimmt irgendwie.
Ja. Und das war wirklich so ein Chaos und ist es doch wieder zusammengelaufen. Und es gibt ja auch kaum ein Rennen, wo so viele starke Fahrer so früh in die Offensive gehen und einfach die Flucht nach vorne suchen.
Ja.
Also einfach, ihr merkt, wir sind immer noch, einen Tag später, wir sind immer noch gehypt vom Roubaix-Wochenende.
Voll.
Ich als Zuschauer und du warst live dabei.
Ja, es ist halt wie Krimi schauen, wo man denkt, er ist der Mörder. Und es wechselt die ganze Zeit. Und da geht es halt um den Gesamtsieger. Und man denkt immer, jetzt sind sie weg, jetzt kommen sie nicht mehr zurück. Und dann weiß man es nie. Deshalb, also für mich auf jeden Fall, ich glaube, mein Lieblingsrennen.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich es nochmal fahren kann.
Ja, hoffe ich für dich auch. wenn man schaut, was für eine Steigerung vom letzten zu diesem Jahr war, dann will ich mir gar nicht ausrechnen, was nächstes Jahr ist.
Absolut, absolut. Ja, ich war auch, letztes Jahr hinterhergefahren, jetzt das halbe Rennen im Break. Da ist ja die Steigerung, das ganze Rennen im Break.
Ja, genau, ganze Rennen im Break und dann durchkommen, Break kommt durch. Ja. Aber auch, das ist halt, wie du gesagt hast, ihr wart zu fünft in der Breakaway und am Ende warst du sozusagen Last Woman Standing, ist halt auch irgendwie ein cooles Gefühl, ne? wenn du in die Spitzengruppe gehst, dann siehst du halt, okay, ich war halt die Stärkste von den fünf.
Ja, doch, das war auf jeden Fall schön. Das Einzige, was ich noch sagen muss, ich bin mir jetzt, im Nachhinein, als wir gestartet sind, hat uns einer gefragt, lieber staubiges oder lieber matschiges Paris-Roubaix. Und da habe ich auf jeden Fall für staubig entschieden, weil ich dachte so, ja okay, aber es wird halt einfach mehr gestürzt, wenn es nass ist und so weiter. Und ich muss jetzt nach dem Rennen sagen, ich bin mir nicht sicher. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt weniger gestürzt wurde, weil beim matschigen Roubaix ist ja so, dass Pflaster eigentlich die beste Lösung ist, weil man kann eigentlich nicht neben der Strecke fahren. Ja. Jetzt, wenn es staubig ist, versuchen alle das Pflaster zu vermeiden. Und da sind aber halt einfach mega krasse Schlaglöcher drin. Und wenn man halt in der Reihe fährt und man sieht die Schlaglöcher nicht oder vor einem stürzt einer im Schlagloch, dann gibt es halt diesen Domino-Day-Effekt. Und das Krasse ist halt auch, es wird so viel Staub aufgewirbelt, dass man teilweise blind fährt. Also ich bin ja wirklich manche Kopfsteinpflasterstücke alleine gefahren. Das heißt, ich hatte nur Motorräder vor mir oder ein Auto. Ja. Und trotzdem so viel Staub, dass ich halt einfach manchmal kurz vorm Pflaster ein bisschen Tempo rausnehmen musste, weil ich nicht gesehen habe, wo das Pflaster anfängt. Ja, 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 ja. Also das war halt schon krass. Und da muss ich sagen, vielleicht ist nass doch ein bisschen angenehmer, weil da sieht man zumindest, was auf einen zukommt.
Ja, ich habe ja noch nie die Erfahrung gemacht, es nass zu fahren. Bin auch nicht traurig drum, aber da kann ich gar nicht mitreden. Da bist du mir einiges voraus, Tanja. Aber mir ist auf jeden Fall gestern auch im Rennen, das fällt mir auch gerade ein, mir ist das Herz stehen geblieben, als der von Topsport vorne war und mitten auf dem Pflaster mit dem Motorrad den Platten wechseln wollte. Ja. Und ich mir so gedacht, sag mal, kann ich deine Ernst sein? So hinten hast du so mit 60 die anderen anschießen sehen. Ich dachte, oh, das gibt einen Riesensturz. Da ist mir auf jeden Fall kurz das Herz stehen geblieben, ey.
Das war ja auch, als die beiden Gruppen beziehungsweise das komplette Feld eigentlich gesplittet war in zwei Gruppen. Und dann gab es diesen großen Sturz. Mhm. Und dann lagen überall Menschen. Und du wusstest, okay, da kommt jetzt gleich eigentlich ein zweites Peloton. Und die wollen da alle durch.
Und musste alle aber das war wieder so ein gutes Beispiel. Dann war halt einmal Matsch auf einem Kopfsteinpflaster und direkt Sturz. So, ja. Ne? Das ist halt auch irgendwie Roubaix. Und naja, das war also, ich stell mal vor, haben wir auch so ein bisschen rumgespaßt, dass sowohl bei der Türkei-Rundfahrt war es ja bei uns auch so rutschig, als wenn da irgendjemand, schon mal vor, da macht sich halt wirklich einfach jemanden Spaß und schüttet halt einfach Öl oder so oder Wasser da in eine Kurve, dann kannst du halt einfach drauf warten, das ist halt wie Kino. Und dasselbe ist halt bei Roubaix, wenn du da einfach mit einem Eimer Wasser hinkommst und einmal mal das Pflaster gießt, dann kannst du dich halt genau dahin stellen und warten. Also nicht, dass das jetzt irgendwie erstrebenswert wäre, aber es wäre ja theoretisch so. Und man sieht auch wieder an dem Sturz von Yves Lampard. Also die Fans sind halt natürlich voll geil, dass die dabei sind. Aber die können ja so das ist ja unkontrollierbar. Wenn du eine Minute bevor das Feld kommt, dann ein Eimer Wasser aus Pflaster schüttest oder so wie da zu nah am Feld stehst und der fährt halt in dich rein. Das ist eigentlich so krass. Du kannst halt so viele Dinge gar nicht kontrollieren im Radsport. Da kann so viel passieren durch die Umstände drumherum. Das ist schon verrückt eigentlich.
Ja, irgendeiner hat bei Twitter wohl ausgerechnet, wie viel Wasser man bräuchte, um Carrefour de l'Arbre feucht zu halten über Nacht. es war schon Interesse da, auch irgendwie noch ein bisschen Nässe reinzukriegen, aber ja.
Oder auch eine Sache, zum Beispiel auch bei der Türkei-Rundfahrt war, das ist auch kein schöner Vorfall gewesen, aber man hat ja manchmal dann so ein bisschen so einen Galgenhumor, ich hoffe, das versteht man hier im Podcast auch. Da war ja auf der dritten oder vierten Etappe gute Besserung auch an Issa Buhani, der ist leider dort sehr, sehr schwer gestürzt, aber da gab es ja auch, ich weiß nicht, ob du die Videoaufnahmen gesehen hast, da ist ja ein Zuschauer mit Kopfhörern, manche sagen auch, er war ein bisschen betrunken, auf die Strecke gelaufen, während wir halt angekommen sind und du musst dir vorstellen, an dem Tag war also 40 km Wind und wir hatten die ganze Zeit Gegenwind und sind dann links abgebogen und sozusagen in Tail Crosswind und wir sind halt wirklich mit 55 oder 60 km angekommen, waren halt, es war kurz nach der Kurve, so ein Kilometer, genau wo es sich dann, sag ich mal, halt wo sich das Feld auseinanderzieht und wir sind alle links rüber gefahren und dann ist halt wirklich ein Zuschauer, der wusste halt nicht, dass da ein Radrennen ist und ist halt auf die Straße gelaufen, aber hat die Straße nicht überquert, sondern ist sozusagen einfach auf der Fahrspur gelaufen, also sozusagen da, wo die Autos parken, aber mit dem Rücken zu uns. Das heißt, der hat uns nicht gehört und nicht gesehen. Und die Fahrer haben ihn im letzten Moment gesehen und die sind halt einfach ungebremst mit einer 60 von den hinten rein. Und da waren halt 7, 8 Fahrer, sind richtig schwer gestürzt.
Ja.
Und das war wirklich kein schöner Vorfall, aber wir haben dann halt abends am Tisch, haben wir auch gesagt, schon mal vor, dass wir, toi, 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 ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist. Ich hoffe, dem geht's gut. Aber schon mal vor, dann deine Freunde fragen dich so, hey, was ist denn dir passiert? Warum, ja. Was ist denn da passiert? Und du so, naja, ich bin halt da gelaufen. Und auf einmal kamen halt so 100 Fahrradfahrer von hinten und haben mich halt alle umgefahren. So, überleg mal die Vorstellung, du kannst es halt gar nicht realisieren. Ey.
Ja.
So, einfach, du fällst zu Boden, ich meine, dann realisierst du wahrscheinlich eh schon nichts mehr, aber du guckst um dich rum und siehst einfach nur diese Meute an Radfahrern. Ah, also das, auf Twitter gab es das Video einige Male, kann man, ich glaube, wenn man da einfach nur Tour of Turkey eingibt, dann wird man das sehen. Falls sich das mal jemand anschauen will, das war brutal. Und deswegen auch nochmal hier auch, ja, wenn man beim Rennen ist, passt auf eure Hunde auf, passt auf eure Kinder auf, haltet die fest, weil ja, das ist schon, die Stürze, die so passieren, sind leider immer sehr, 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 sehr blöd.
Ja, absolut.
Ich habe noch eine Frage zum Rennen, weil ich hatte, und das kann ich dich gut fragen, du hast ja auch einfach Hintergrundwissen, ärztliches.
Ja.
Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Krampf. Noch nie. Und ich habe mal gehört, dass es daran liegt, man kann ja so messen, wie viel Schweiß man verliert pro Stunde und dass der Wert auch darauf schließt, ob man sozusagen anfällig für Krämpfe ist oder nicht.
Ja, also ich meine, man kann auf jeden Fall, also es gibt so Heavy Sweater, die dann halt auch, die viel schwitzen, also es gibt Leute, die viel schwitzen, dabei wenig Elektrolyte verlieren. Dann gibt es Leute, die halt viel schwitzen, aber dabei... Was habe ich jetzt gesagt? Also das eine und das andere gibt es. Es gibt wenig Leute, die wenig schwitzen und dabei viel Elektrolyte verlieren, wenig schwitzen und wenig Elektrolyte verlieren oder eben auch mit viel Schweiß und wenig und viel Schweiß und viel. Und klar, auf jeden Fall, wenn man viel Elektrolyte verliert, dann ist die Chance, dass man halt krampft, schon höher. Aber natürlich haben halt auch andere Faktoren. Deshalb weiß ich ja nicht genau, ob es vielleicht auch einfach die Aeroposition ist. Natürlich auch noch ein Einfluss da drauf. Und ich glaube halt auch einfach bei Roubaix, durch den Impact, den die Kopfsteinpflaster auf die Muskulatur haben, dass das natürlich auch nochmal eine extremere Belastung ist als bei einem normalen Rennen, wo man einfach nur auf Asphalt fährt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber.
Nein, also ja, was heißt, ich bin nicht schlau. Also ich meine, es ist ja, ich bin ja einfach froh darüber, dass ich keine Kämpfe kriege, aber ich habe mich das immer gefragt, weil es gibt ja wirklich Fahrer, die haben da echt mit zu kämpfen.
Ja.
Ich kann mich auch daran erinnern, ich weiß nicht, ob du dieses Jahr mal in so einem Remo gesehen hast, da gab es auch den einen Fahrer, der den ganzen Tag in der Spitzengruppe war, den halt stehen bleiben musste, weil er das Bein nicht mehr beugen konnte, weil das so gekrampft ist.
Ja, aber das war ja dann auch so, ich konnte halt einfach mein Pedal nicht mehr drehen und zum Glück war das dieses, also ich meine, es gibt ja nicht wirklich viele Erhebungen bei Roubaix, aber gerade nach dem Kopfsteinpflasterstück geht es dann nochmal so leicht bergauf.
Mont-Saint-Pével meinst du?
Genau. Ne? Und dann konnte ich zum Glück rollen lassen, weil ansonsten wäre ich einfach umgefallen.
Ja.
Oder ich hätte halt stehen bleiben müssen. Ja. Und das war dann halt auch wirklich so, ich bin halt nur noch gerollt und die Erhebung, das sind wahrscheinlich 10 Höhenmeter.
Ja.
Das heißt, lange rollen kann man auch nicht. Das heißt, also es fällt von hinten, die sind dann halt irgendwie mit 40, 45 an mir vorbeigefahren und ich bin dann halt irgendwie noch mit 3 km/h gerollt. Und wenn du nicht mehr treten kannst, beschleunige ich dann halt auch nicht mehr hoch. Ne?
Ja, ja. Ja, nee, deswegen, also ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber,
ja, sei froh. Also ich bei mir geht es ja ähnlich mit einem Hungerast. Ich hatte noch nie einen wirklichen Hungerast.
Ja. Das ist aber einfach. Du musst einfach fahren und nichts essen.
Ja, aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ob ich halt einfach genug Fett habe und meine Fettverbrennung dann gut ist. Aber ich habe noch nie in meinem Leben
einen
Hungerast gehabt.
Was ist ein Blutzucker da?
Ja, ich weiß es nicht.
Doch, aber das kriegst du in 5,6 Stunden ohne Frühstück und dann nichts zu essen.
Ich kann 5 Stunden ohne Essen fahren.
Niemals.
Doch.
Niemals, glaube ich.
Schwöre, Digga. Ich habe früher, ich meine, ich bin ja noch, oder wir sind ja fast eine Generation.
Naja,
sind ja noch die
Generation. Ich bin schon ein bisschen jünger.
Ja, ich bin schon ein bisschen älter.
Wie alt bist du jetzt?
32.
Ja, siehst du, ich bin noch unter 30. Ich bin 28.
Gut. Ja, gut, aber ich glaube, eine Generationszeit sind irgendwie 30 Jahre. Whatsoever. Nee. Auf jeden Fall sind
also
wir.
Nicht mitgehen jetzt das Thema. Das sehe ich auf jeden Fall. Das sehe ich. Nee, Tanja, da lasse ich mich auch nicht mit dir in einen Topf werfen jetzt hier.
Na gut.
Du bist Ü30.
Also in meiner Generation, Rick Zabel, war es halt noch so.
Und ich bin U30. Ja, nur dass das jetzt mal ganz klar festgehalten wurde.
Okay. Also in meiner Ü30-Generation war es ja noch so, dass man, wenn man lang gefahren ist, dachte man sich so, ja, ich nehme was zu essen mit. Dann war das halt so ein Riegel oder so, weil Riegel dann auch natürlich teuer waren.
Und dann habe ich. Ist nicht mehr für dich, ne? Jetzt läuft es. Jetzt wird richtig gezahlt hier bei IF.
Nee, ich habe ja letztens.
Weil damals Riegel ja auch noch teuer waren.
Nein, aber jetzt kriegen wir natürlich Riegel dann teilweise umsonst. Aber ich habe auch letztens ein Video gemacht, wo ich meine Backtipps für eigene Riegel, weil Riegel teuer sind. Und was ich natürlich empfehlen kann, ich esse immer Haribo. Weil Haribo, nimmst du eine Haribo-Tüte mit?
Im Training? Ja. Ist aber schwer zu essen im Training.
Quatsch.
Doch.
Nee,
willst du nur atmen und Haribo essen?
Wie willst du denn einen Riegel essen? Also ein trockener Riegel ist schwieriger zu essen als Kirsch-Haribo. Du sollst jetzt nicht, Schlümpfe würde ich nie mitnehmen oder auch die ganzen sauren, gezuckerten würde ich auch nicht mitnehmen. Aber
die Goldbeeren.
Alles andere, genau, Goldbeeren sind super. Was auch schwierig ist, sind Frösche, muss ich sagen. Die sind schwer zu kauen.
Übrigens, wenn wir schon mal beim Gummibären-Thema sind, ich dachte, das ist nämlich eine gute, weil wir lieben ja beide Gummibären, ne?
Ja.
Und es gibt ja mittlerweile, es gibt Haribo, den Klassiker. Es gibt, du hast mal Trolli hier erwähnt, dass du großer Trolli-Fan bist.
Bisschen Mix.
Welche Marken gibt es noch, die so
Lachgummi.
Lachgummi gibt es noch, so. Also wir wären eigentlich der perfekte Podcast, um von sowas auch gesponsert zu werden. Katjes gibt es auch noch. Aber ich muss sagen, mittlerweile, weißt du, welche meine Lieblings sind? Die Red Band. Die finde ich. Das sind für mich, kennst du die, wo die halb Lakritz sind und halb Gummibärchen?
Ja, aber
die finde ich richtig cool.
Die sind halt teilweise so bissfest. Die sind halt eher wie die Schlümpfe. Das ist halt, also die würde ich auch nicht fürs Training empfehlen.
Ja, aber die sind so, also wenn die mir eine Werbeanfrage, ich glaube, da würde ich schon sagen, ja, dann nehme ich.
Ja, definitiv.
Gummibärchen, das ist schon was Feines. Ja. Das passt, das kannst du halt auch für die zu 100% authentisch in diesen einbinden. Ja. So nach dem, das ist so, das wäre schon gut für uns.
Also was perfekt ist, also ist wirklich die beste Haribo-Lösung fürs Radfahren ist, was ich in Spanien immer mitgenommen habe, in Girona, sind diese langen roten Dinger, weil dann kannst du halt einfach ein so ein Ding rausziehen und das wegknabbern und ist halt direkt wie irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Gummibärchen essen mit diesem einen Stangending.
Ja.
Also das kann ich empfehlen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt habe ich meinen ganzen Punkt verloren. Achso, ja, dann hat man einen Riegel dabei gehabt und ist halt 5 Stunden gefahren.
Das stimmt.
Und selbst da habe ich noch nie einen Hungerast gehabt.
Ja, doch, das stimmt, also ich gebe dir recht, weil ich bin auch mal in der Mentalität aufgewachsen, man frühstückt gut und dann isst man die ersten 2 Stunden sowieso nichts.
Nee.
Und dann hat man 1-2 Riegel dabei für dann Stunde 3, 4 und 5 als Beispiel.
Siehst du, wir sind doch eine Generation.
Ja, und wenn ich aber das jetzt machen würde, würde ich voll, also ich glaube, das liegt aber auch an 2 Gründen, also wenn ich das vergleiche, ich fahre natürlich jetzt ganz andere Wattwerte als früher, also früher bin ich halt wirklich, selbst als Profi noch, als ich Profi geworden bin, da war so die Ansage, ja, wenn wir Grundlagen-Ausdauertraining machen, fahr so 180 Watt Durchschnitt ist gut, 200 ist echt schon richtig gut so.
Ja.
Und wenn ich jetzt 200 Durchschnittswatt fahre, dann wird mein Trainer mich auslachen.
Ja.
Also vielleicht nicht im November, aber der wird halt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Giro-Vorbereitung, da hast du halt schon eher 230, 240 Watt stehen.
Ja.
Das heißt, du verbrennst natürlich viel mehr Kalorien, aber auch wahrscheinlich das Antrainierte, dass du jetzt mittlerweile, ja, ich fange halt an, versuche halt wirklich pro Stunde, je nachdem, wie intensiv das ist, aber nimmst du halt deine 60, 80 oder 100 Gramm Carbs zu dir pro Stunde, daran gewöhnt sich der Körper ja wahrscheinlich auch. Das heißt, wenn du das mal 2-3 Stunden nicht machst, fällt dir halt auch ein Loch. Also so würde ich mir das jetzt einfach mal erklären, ohne irgendeinen Hintergrund, nein, nicht Hintergrundwissen, habe ich vielleicht schon ein bisschen, aber ohne das jetzt mal verfolgt zu haben.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe mich ja auch jetzt ungefähr seit einem Jahr, würde ich sagen, ans viel Essen im Training gewöhnt. Und ja, vielleicht würde ich es jetzt auch schaffen, wenn ich nichts mehr esse, dann mich in Hunger auszufahren. Aber ich werde es jetzt nicht testen. Also ich habe es nicht vor. Vor allem, weil ich bin noch platt genug vom Wochenende, lustigerweise. Und
ja,
ich habe heute noch so eine Laktat-Shuttle-Einheit auf dem Plan.
Ja, wir nehmen nämlich frühs auf.
Genau, wir nehmen frühs auf, aber damit ich mehr Zeit habe, mich noch zu erholen, bis ich mit der Einheit anfange eigentlich.
Ja, ja, ja.
Also ich drücke mich gerade eigentlich nur.
Ja, du sitzt ja aber auf jeden Fall mit einem sehr schönen T-Shirt an, muss ich sagen.
Ja, ich war ja gestern Roubaix gucken bei Paris-Roubaix, ich kann es ganz schlecht aussprechen.
Roubaix. Ich glaube, das ist einfach ein Wort, was man auch nicht so super gut aussprechen kann,
das spricht
jeder auch anders aus.
Bei euch im Laden Und muss sagen, also es war erstmal sehr schön, gerade so im Innenhof. Ich habe deine Kollegen getroffen und eine Fassbrause mit denen getrunken. Da wurde mir dann noch am Ende ein T-Shirt zugeschanzt.
Sehr gut.
Ja, du kannst dann besser erklären wahrscheinlich, was du gerade siehst.
Ja, ist einfach eins unserer T-Shirts. Cyclist steht da drauf. Das hat der liebe Olli, der Designer von War, hat sich dort an dem Schriftzug
Jexist,
genau, orientiert, nur dass wir als Cyclist draus gemacht haben. Und steht dir sehr gut, muss ich sagen. Und es freut mich auf jeden Fall auch sehr, dass du nach deinem eigenen Paris-Roubaix-Erlebnis einen Tag später dann bei Paris-Roubaix noch teilgenommen hast, dir mal das Clubhaus angeschaut hast, das am Event teilgenommen hast. Es ist ja immer noch nur so halb fertig momentan. Aber ja, auf jeden Fall auch danke an alle, die dort mitgefahren sind. Ich bin direkt aus der Türkei nach Hause geflogen, war aber erst um 19:30 vor Ort, da war schon alles zusammengepackt, aber ich habe, sag ich mal, mir das noch, den Laden nochmal angeschaut und ich hoffe, ihr hattet alle ein tolles Event. Auf Instagram sah es auf jeden Fall mega cool aus und freut mich, hoffe natürlich, dass ich demnächst auch wieder selber live dabei sein kann, aber hat mich umso mehr gefreut, dass du dann noch vorbeigeschaut hast mit Lennart und ich habe, also was ich gehört habe, war es ja ein sehr, sehr cooles Event.
Ja, voll. Ich muss auch sagen, also wir waren erst relativ spät da. Ich hatte dann gestern doch noch einen langen Tag. Wir sind dann irgendwie kurz nach 7 im Hotel los. Dann bin ich mit dem Zug zurück nach Köln, dann bin ich direkt nach Porz weiter, weil gestern war ja dann noch Ostern. Und dann musste man immer bei Lennarts Oma vorbei. Mhm. Und dann bin ich von da aus direkt zu Paris-Roubaix. Ich habe auch nach Roubaix nicht so gut geschlafen. Ich habe nur 3,5 Stunden geschlafen. Deshalb alle Menschen, mit denen ich mich da unterhalten habe, ich war gestern nicht so richtig ich selbst. Ich war nicht wirklich kommunikativ, muss ich sagen, was natürlich bei einem Event wie diesem relativ schlecht ist. Meine Müdigkeit war der Grund dafür und ich bitte es mir nachzusehen.
Das war ja nicht das letzte Event, wo du vor Ort warst. Kannst du dann, da die Leute können dich nochmal anders kennenlernen, dann ist ja kein Problem.
Aber ich habe noch was zu Roubaix, noch ein Shoutout an meinen Boss und euren Teamarzt, Dirk Tenner. Meine Teamkollegin hat sich bei einem Sturz auf diesen Local Labs das Knie wahrscheinlich an einer Scheibenbremse, einen relativ cleanen Cut, direkt über der Sehne geholt und brauchte dann noch Stiche. Und dann habe ich Dirk ein Foto geschickt und er meinte so, ja, wir sind zwar 1,5 Stunden weg, aber manchmal wartet man ja in der Klinik auch, 3-4 Stunden, bis man versorgt wird. Und dann haben wir gedacht, gut, dann fahren wir sie einfach die 1,5 Stunden hin. Dirk näht schnell das Knie und dann sind sie nach 1,5 oder nach 3 Stunden insgesamt wieder zurück. Und danke dafür, Dirk, mal wieder der Retter in der Not, Dirk Tenner.
Habe ich schon lange nicht gesehen, obwohl das eigentlich mein Teamarzt ist, sind wir auf verschiedenen Rennprogrammen unterwegs.
Ja, ich sehe ihn häufiger. Flandern habe ich ihn gesehen, ja, glaube ich. Dwarsdorf-Landerin habe ich ihn gesehen.
Dirk macht nur die großen Rennen, ich fahre nur C-Programm. Ich bin im C-Team bei Israel Pirmatec, da fährt man die großen Rennen nicht mehr.
Ja, du bist, früher hast du gegenüber vom Autopark gewohnt. Ja. Da warst du noch im Autopark-Team, jetzt sind ja nur noch Dirk und ich im Autopark-Team.
Ja, ihr habt mich rausgedrängt, ich merke das schon. Naja, aber Dirk und du, das ist ja auch eine Generation, ich bin ja was jünger.
Genau.
Ich habe auch noch was zu erzählen, dass ich, was macht ihr am 13. bis 15. Mai? Das ist nämlich die Frage.
Ich bin, glaube ich, auf eine Hochzeit eingeladen.
Auf eine Hochzeit, weil für alle, die jetzt hier zuhören, wollte ich euch mal vom Three Whites Festival erzählen. Die haben sich bei mir gemeldet und meinten, ey, kannst du davon mal erzählen? Haben mir eine Info zukommen lassen, was da alles passiert. Und ich meinte, ich glaube, das könnte euch hier wirklich interessieren. Das Three Whites Festival ist nämlich ein Festival, wie man schon sagt, in Aachen, wo es 3 Tage rund um Sport, Freizeit und Genuss geht im Dreiländereck. Wie gesagt, vom 13. bis zum 15. Mai. Da kann man an verschiedenen Challenges teilnehmen, Samstag und Sonntag, für Rennrad, Gravel, Mountainbike, Tracking, E-Bike. Kann man sich ganz normal auf der Website anmelden. Mache ich vielleicht immer in die Shownotes, dann sieht man das am besten. Da gibt es ein Gran Fondo, ein Medio Fondo. Auch da alles Rennrad, Runde, Gravelbike, Cross, MTB, Cyclotouren, 50, 70, 110 Kilometer. Da gibt es ein Bühnenprogramm mit Live-Musik, Talks, Workshops, Festival TV macht übrigens Party mit I.
Twerk-Workshops?
Was?
Twerk-Workshops?
Nee, Workshops habe ich gesagt. Talks und Workshops. Habe ich genuschelt vielleicht.
Ich dachte Twerk-Workshops.
Dann gibt es da eine Expo, wo mehr als 100 Marken ausstellen. Da gibt es sogar eine 8 Kilometer lange Test-Ride-Runde, wo man einfach alles auch austesten kann. Ja, gibt auch eine Area für Kids. Also ein richtig, richtig cooles Event. Street Food Market, Festival Garden. Es gibt auch diesen Container von Bora, der in der, wo die Küche oben in der, kennst du das? Wo diese Bora-Küche, die oben an so einem Kran hochgezogen wird, die in der Luft hängt. Ist auch richtig cool von denen. Das ist auch da. Naja, ich packe euch auf jeden Fall mal das Three Rides Festival hier in die Shownotes. Wer Bock hat auf Aachen, auf ein cooles Bike-Festival, der sollte dort auf jeden Fall vorbeikommen. Und ja, das packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Könnt ihr euch das mal anschauen. Große Empfehlung von mir.
Bist du da?
Nee, ich bin ja beim Giro.
Ah, stimmt.
Sonst wäre ich da. Aber ja. Weil ich kann mich noch nicht teilen. Mein Gesicht würde ich zum Festival schicken, mein Oberkörper und die Beine würde ich auf dem Rad fahren lassen, ein Giro.
Sehr gut. Ja, ich würde vorbeikommen, aber bin ja leider auf der Hochzeit.
Naja, aber ist ja auch vielleicht mehr für Leute, die einfach mal Bock haben, weiß ich nicht, die neues Rad suchen, die Bock auf eine Challenge haben, was auch immer.
Oder ein Twerk.
Ein Twerk-Workshop zum Beispiel auch. Ja. Genau. Werbung. Du hast Bock auf ein neues Mountainbike? Dann schau auf jeden Fall mal bei rosebikes.de vorbei. Die haben jetzt nämlich das Bonero rausgebracht. Das ist ein Trail Hardtail Mountainbike für unverfälschte Mountainbike-Abenteuer. Dazu gibt es übrigens, wie ich finde, ein sehr, sehr großartiges Werbevideo von den El Flamingo Films, Freunden von mir produziert. Kann man bei Rose sehen oder auch bei den El Flamingo Jungs auf der Instagram-Seite zum Beispiel. Ist auf jeden Fall wert, sich das mal anzuschauen. Außerdem hat ja Rose noch ein neues E-Bike am Start, das Sneak Plus. Mehr als nur ein Hingucker, dank modernster E-Bike-Technologie und vollständig integrierter Komponenten meisterst du den Stadtalltag ab sofort mühelos schneller als mit dem Auto. Was sie auch noch neu am Start haben, ist nämlich die Kollaboration zwischen Dwycon und Rose. Eine Zusammenführung von Fashion und funktioneller Radbekleidung. Finde ich auch richtig gut gelungen. All das gibt es auf rosebikes.de. Und wer am 13. und 14. Mai noch nichts vorhabt, ich meine, ich hatte auch hier im Podcast gesagt, dass man auch auf das Three Rides Festival nach Aachen gehen kann. Kann man an dem einen Tag zum Beispiel machen. Und dann an dem anderen Tag geht man nochmal zum Store Opening in Köln. Der ist nämlich, also das große Store Opening von Rose in Köln. Dort legt übrigens auch mein Freund Philipp Isterewitsch auf und moderiert das Ganze. Der war ja schon mal hier in Folge 25 zu Gast. Also 13. 14. Mai, großes Radsportwochenende. Erst geht ihr zum Three Rides Festival. Und dann geht ihr zum Store Opening nach Köln oder andersrum. Aber auf jeden Fall für Leute hier rund um Aachen und Köln wird hier richtig was geboten. Werbung Ende. Tanja, also ich habe von meiner Türkei-Rundfahrt erzählt. Du hast von deinem Paris-Roubaix erzählt. Was ist sonst noch was passiert letzte Woche?
Letzte Woche glaube ich nicht, oder?
Ich glaube, das Einzige, was ich noch erzählen kann, ich weiß nicht, ob du Amstel Gold Race gesehen hast.
Ah, doch.
Haben wir darüber geredet? Schon? Nee.
Nee, weil das war...
Haben wir an dem Tag aufgenommen. Letztes Mal. Ich weiß gar nicht mehr genau. Nee, wir haben am Samstag aufgenommen, oder? Puh. Ja, wir haben am Samstag aufgenommen.
Gut.
Amstel Gold Race war Sonntag.
Ja.
Es war heartbreaking auf jeden Fall für mich, zu sehen, wie Cosnefort dachte, er hat gewonnen.
Ich habe ausgeschalten.
Das war so bitter.
Ich habe ausgeschalten, bevor er es erfahren hat. Weil Ineos hat ja zuerst realisiert, glaube ich, dass sie gewonnen haben, bevor Cosnefort hat, dass er nicht gewonnen hat.
Oh.
Und dann musste ich ausschalten, weil ich dachte, ich kann es nicht sehen.
Oh, das hat mir so leid. Ja. Stell mal vor, du gewinnst so ein großes Rennen und denkst, du hast gewonnen. Und dann so, meiner Trainer, Fehler, bist doch nur Zweiter geworden.
Richtig bitter.
Oh Mann, ey. Naja.
Vor allem, er hatte keinen Aero-Anzug an.
Hat er nicht?
Nee.
Oh, dann hat er das liegen lassen.
Na, hätte vielleicht gereicht mit.
Da hat das liegen lassen.
Ja, aber auf jeden Fall für mich Cosnefroid, Philipp Amthor lookalike.
Ja.
Es gibt so Bilder, also die Bilder bei Pro Cycling Sets mit der Brille, 1:1 wie Philipp Amthor im Training-Kit.
Okay, jetzt ist mir noch, ja, wenn du das sagst, stimmt schon. Naja, also wie lange nehmen wir eigentlich auf? Wir nehmen ja mit deinem Kit ja auf. Ja. Das erste Mal auch.
55 Minuten
Boah,
haben wir jetzt
krass,
auf der Uhr.
Krass, krass. Ja, ich glaube, reicht auch wieder von uns langsam. Das Letzte, was ich noch sagen will, ist, dass ich deinem Freund Lenny jetzt die Daumen drücke.
Genau,
der ist ja auch beim Radrennen. Der ist nämlich noch nicht so wie wir, abgehoben irgendwo da im Profiradsport. Lenny ist noch an der Base. Da,
genau.
Da auch da mal schauen, Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sind denn so lokale Radrennen bei euch um die Ecke? Schaut da mal vorbei, das ist nämlich auch echt cool, müssen wir auch mal wieder machen. Und
da müssen wir auch einfach mal mehr, da müssen wir auch mal wieder mehr drüber reden, glaube ich, jetzt wo es wieder losgeht, weil die letzten Jahre war ja auch jetzt ein bisschen weniger Corona-bedingt, aber jetzt geht es ja wieder richtig, richtig los und gerade auch die Bieler Ladies sind ja da immer richtig kräftig am Start und haben da jetzt auch ein richtig gutes Team auf die Beine gestellt und sind da sehr gut organisiert. Und da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen shoutouten.
Können wir auf jeden Fall für die nächste Folge uns vornehmen, wie du sagst, dass einfach wieder für die Jugendklassen, für die Amateurklassen gehen die Radrennen wieder los. Das freut uns natürlich auch sehr.
Genau.
Und wie ich gerade gesagt habe, Lennart ist heute mit den Colonia Kids, ne? Ist er in Paderborn beim Rennen und ja.
Das sind hier Landesverbandsmeisterschaften Berg, glaube ich.
Ach echt?
Ja.
Genau, also nicht nur Profiradsport ist cool, sondern halt auch, ich glaube, ja, wenn einfach ein Radrennen, ein lokales Radrennen um die Ecke ist, einfach mal vorbeischauen, hat man Spaß, wenn man an dem Sport interessiert ist. Reden wir aber auf jeden Fall in den nächsten Folgen mal ein bisschen mehr drüber.
Genau, finde ich gut.
Hast du noch was? Du warst zu Ricarda Bauernfeind, wolltest du noch was sagen?
Genau, ich hatte dem Ricarda Bauernfeind noch auf meinen Zettel geschrieben, weil die ja jetzt...
Die Socken macht, ne?
Genau.
Das macht die doch.
Genau, die macht...
Die häkelt die immer.
Die macht Socken und die ganzen gelenkunterstützenden...
Ja, die, genau. Da erkenne ich
das die. Das ist ihre Zweitkarriere. Nee, aber Ricarda fährt jetzt... ist ja schon immer eine starke Fahrerin. Ist ja auch jetzt die ganze Swift-Bundesliga gefahren und da auch immer sehr dominant und gut unterwegs. Und fährt er jetzt fürs Nachwuchsteam sozusagen von Canyon SRAM, fürs Generation Team und ist die ersten internationalen Rennen gefahren, in Spanien vor allem und jetzt in Frankreich und fährt, wie erwartet, meiner Meinung nach, richtig gut. Also ich glaube, gestern hat sie den vierten Platz in Chambéry geholt und ansonsten entweder Podium, Sieg plus Mountain Classification, also die fährt richtig, richtig stark. Und ich glaube, von der werden wir noch einiges sehen.
Muchos Respektos hier von meiner Seite.
Ja.
Und ich finde hier doch einen sehr schönen Namen.
Ja.
Ricarda. Gerade die erste Hälfte gefällt mir extrem gut.
Ja, es gibt ja auch einfach so Namen, die sind gemacht fürs Berühmtsein, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja immer so...
Berühmt, ey.
Ja, zum Beispiel Benoit Cosnefroy. Da denke ich mir immer so... Oder Pierre Latour, da denke ich mir so, es klingt einfach...
Nee, aber französisch.
Ja, wahrscheinlich, weil es französisch ist. Aber ich denke es mir auch bei Marie Lené, da denke ich mir so, der Name ist einfach gemacht zum Berühmtsein.
Ja. Ja.
Rick Zabel.
Nee, das ist nicht französisch.
Aber ich glaube, tatsächlich glaube ich auch, dein Papa war ja an der Strecke, gell?
Weiß ich nicht.
Weil ich glaube, der hat mich einmal
richtig... Ostermontag Mittagessen, da kann ich ihn fragen.
Dann frag ihn mal, weil ich glaube, der hat mich einmal richtig laut angebrüllt, als ich noch in der Führung war.
Ja, die fiebern immer mit jetzt, auch wenn wir seitdem wir Podcast aufnehmen, fragen die auch mal, und wie geht's Tanja?
Ja, dein Papa ist auch super lieb. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, da kommt er und gibt mir einen Drücker.
Ja, also. Der freut sich jetzt. Die sind jetzt, bis jetzt Teil der Familie.
Und da kann ich nämlich noch eine Geschichte erzählen. Die wollte ich immer erzählen und habe sie nicht erzählt, glaube ich. Vielleicht habe ich sie auch schon erzählt, dann erzähle ich sie jetzt einfach nochmal.
Ja.
Aber mein Papa war jetzt auch wieder bei Roubaix, der kommt dann mit dem Motorrad vorbei und ist ganz nervös und ist dann immer ganz zufällig, sagt er dann, ja, ich muss noch einkaufen und dann habe ich den Supermarkt eingegeben beim Navi und dann der Supermarkt bei eurem Hotel war der nächste. Ich immer so, ja genau, Papa. Deshalb, ich stehe vor der Tür. Dann steht er halt auf einmal vor der Tür und ich habe ihm dann den Teambus gezeigt von innen und der hat sich natürlich mega gefreut. Und letztes Jahr war auch schon bei Roubaix und direkt am Start war dann natürlich auch dein Papa und dann dachte ich mir, dein Papa ist ja einfach ein Held für meinen Papa, weil er einfach früher über die Tour geguckt hat und Erik Zabel im grünen Trikot, dann habe ich dein Papa gefragt, ob er kurz rüberkommt und mein Papa Hallo sagt, dann hat dein Papa meinen Papa gedrückt und mein Papa war, der war völlig fertig. Das war sehr süß. Habe ich schon mal erzählt. Habe ich jetzt nochmal erzählt.
Aber nicht schlimm.
Aber war auf jeden Fall sehr schön. Wir haben auch ein Foto zusammen gemacht. Das war klasse.
Guck mal. Wir machen Podcast und unsere Väter umarmen sich. Genau. Also ich glaube, besser kann man die Folge nicht aufhören.
Fast wie Weltfrieden, ne?
Ja, das ist, naja, momentan nicht so, aber ja.
Nee, ich sag ja nur im Kleinen.
Ja, im Kleinen. Da kann man sich mal ein Beispiel dran nehmen.
Finde ich auch.
So, Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Der Podcast wurde präsentiert von Zwift, die ja bester Sponsor sind, nicht nur bei Paris-Roubaix-Fam, sondern hier auch im Podcast. Und wir sind sehr froh, die als Hauptsponsor dabei zu haben. Und ich mache mir jetzt noch 2 schöne Wochen hier in Köln, bevor ich dann Frankfurt und Giro fahre. Und wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, weiß ich nicht, wann wir uns das hören, das nächste Mal hören. Das nächste wird eine Gastfolge und dann vielleicht vorm Giro. Was steht bei dir als nächstes an?
Ich habe jetzt noch 1,5 Wochen in Köln, bevor es nach Luxemburg geht. Und dann fahre ich da Elsie Jacobs, Prolog und 2 Etappen. Und dann geht es, glaube ich, munter mit Etappenrennen weiter in der Schweiz, in Spanien.
Also volles Programm, ihr merkt, genug Content für die nächsten Parallelweltenfolgen. Das war wie immer die wunderbare Tanja Erath und meine Wenigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Du hast die letzten Worte.
Bleibt geschmeidig. Tschüss.